Wir sind heute im Johannesevangelium Kapitel 6 und wir wollen die ersten 21 Verse miteinander betrachten. Da sind in meiner Lutherbibel, da sind zwei Geschichten oder zwei Überschriften, die möchte ich mit euch auch so auch behandeln. Wir werden erstmal die erste Geschichte und danach dann die zweite. Ich werde ja auch entsprechend auch die Begebenheit lesen. Johannes Kapitel 6. Ich lese erstmal die ersten 15 Verse, damit wir den ganzen Zusammenhang haben. Danach fuhr Jesus weg über das Galiläische Meer, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Da sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Kind hier, das hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten. Desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten von den 5 Gerstenbroten 12 Körbe mit Brocken, die denen übergeblieben sind, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. Soweit erstmal. Wir haben hier mit dem Kapitel 6 einen Schnitt vor uns, das Kapitel 5 und 6 trennt. Es heißt hier: Danach fuhr Jesus. Danach, es heißt, nach bestimmten Ereignissen, nach bestimmten Geschichten, fuhr Jesus über das Galiläische Meer. Nun, wenn wir Kapitel 5 betrachten, was da eigentlich davor passiert ist, Kapitel 5, Vers 1 heißt das: Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Also Jesus ist in Jerusalem und dann haben wir miteinander betrachtet, ich glaube vor 2 Wochen war das, dass Jesus einen Kranken geheilt hat, der schon 38 Jahre krank da lag. Daraufhin entstand eine Diskussion mit den Juden, weil Jesus das am Sabbat getan hat. Und Jesus hat sich dann als der Sohn Gottes bezeugt. Und so ging die Diskussion bis am Ende vom Kapitel 5. Und dann heißt das: Danach fuhr Jesus weg über das Galiläische Meer. Im Kapitel 6, Vers 4 heißt das aber: Es war aber kurz vor dem Passa. Also das im Kapitel 6 haben wir ein Fest, ein Passa. Und Kapitel 5, Vers 1, das war ein Fest der Juden. Man nimmt an, dass im Kapitel 5, Vers 1, das ist das Laubhüttenfest gemeint ist. Und das feierten die Juden ungefähr nach unserem Kalender im September. Passa, das war zweite Hälfte März, Anfang April, irgendwo da wurde auch Passa gefeiert. Das heißt, zwischen Kapitel 5 und Kapitel 6 liegt ungefähr ein halbes Jahr dazwischen. Warum das Wort danach? Johannes will damit sagen, nach diesen Geschichten, und diese Geschichten, die Johannes hier meint, die lesen wir in Vers 2, Kapitel 6. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Das heißt, Jesus hat ab Kapitel 5, Vers 1, wo er nach Jerusalem kam, wo er diesen Kranken geheilt hat, da hat er in Jerusalem, spät auch in Galiläa, auch ungefähr ein halbes Jahr gewirkt, viele Kranken geheilt, viel gepredigt. Und so, dass die Leute, also so heißt das auch hier im Kapitel 2, dass sie aufgrund dieser Zeichen sind, die dann Jesus nachgewandelt. Also zwischen Kapitel 5 und Kapitel 6 liegt ungefähr ein halbes Jahr dazwischen. Wir sehen immer wieder, dass Johannes kein lückenloses Bericht ablegt über das Leben Jesu Christi. Johannes hat ein bestimmtes Ziel. Johannes wollte uns Jesus als den Sohn Gottes vor die Augen stellen. Und das sagt er ganz eindeutig in Johannes 20, am Ende des Evangeliums, Verse 30 und 31. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Das heißt, Johannes hat nur bestimmte Dinge, bestimmte Wirkungen Jesu Christi beleuchtet, aufgeschrieben, damit wir glauben, damit wir den Grund haben, um zu sagen, ja, Jesus Christus ist der Sohn Gottes gewesen und Jesus Christus ist dafür gekommen, damit wir erlöst werden. Und wenn wir die anderen Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und mit Johannes vergleichen, Johannes schreibt meistens viel knapper, viel nüchterner und er lässt oft viele Details auch aus. Das werden wir auch heute in diesem Abschnitt sehen. Und Johannes versucht immer zu beschreiben, Jesus den Handelnden. Jesus, der die Initiative ergreift. Jesus, der den Ton angibt. Und so sehen wir hier, dass Jesus aus Galiläa über das Galiläische Meer. Wenn wir uns die Karte vorstellen, so ein bisschen, glaube ich, habt ihr alle schon Ahnung, wir haben oft die Karte, das war Totes Meer und dann Jordan dazwischen und oben dieser kleine See, Galiläische Meer heißt das, vom Westufer zum Ostufer, also von Galiläa bis nach Ostufer ist Jesus dann rüber. Gegangen. Und wir lesen im Vers 2, und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Die Leute, die um ihn waren, das waren immer sehr viele, wenn wir die Evangelien lesen, wir hören immer wieder oder wir lesen immer wieder, dass die Massen von Menschen sich um Jesus versammelten. Entweder wollten sie Zeichen sehen oder die wollten hören. Und so der See war eigentlich nicht ganz so breit, so an der breitesten Stelle, habe ich gelesen, war er etwa 12 Kilometer. Und je nachdem, wo Jesus hingefahren ist, konnte man vielleicht von diesem Ufer schon ungefähr sehen, in welche Richtung Jesus dann fährt. Und viele sind wahrscheinlich über den nördlichen Ufer, sagt man so, oder sagen die Ausleger so, da sind sie vielleicht zu Fuß gewandert, einige vielleicht mit Boote hinterher, und so, dass viel Volk ihm nachgewandelt ist. Warum sind die ihm nachgelaufen? Weil sie einfach die Zeichen sahen. Jesus hat Wie gesagt, Jesus hat viel Kranke geheilt, viele Zeichen getan und die Menschen haben das gesehen und die waren sehr davon angetan. Und viele wollten vielleicht noch mehr Zeichen sehen. Einige, die haben vielleicht in ihm einen Prophet gesehen, so wie wir in Vers 14 lesen, da haben sie sich gesagt, ja, das muss doch der Prophet sein, der in die Welt kommen sollte. Aber wird diese Begeisterung für die Zeichen, wird sie in einen echten Glauben münden? Wird sie in einen Glauben münden, der nicht sieht und doch glaubt, wie Jesus auch zu Thomas in Johannes 20, Vers 29 sagt, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Und wir werden feststellen, hier in Kapitel 6, aber auch später in Kapitel 6, dass nachdem Jesus über das Eigentliche redet, nachdem Jesus redet über sein Opfer, über dass man in das Himmelreich nur hineinkommt, indem man von seinem Fleisch isst, viele dieser Menschen, wo die Zeichen aufhören, wo sie auf sein Wort hören, verlassen ihn einfach. Die gehen einfach weg. Bei vielen Menschen mündet der Glaube, die Begeisterung für die Zeichen nicht in dem echten Glauben, der rettet. Jesus fährt hinüber über den See und dann heißt das, er ging aber auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Ich denke, Jesus wollte einfach mit seinen Jüngern ein bisschen Ruhe haben. Er wollte sich entfernen von dem ganzen Trubel. Es waren wahrscheinlich arbeitsreiche Tage hinter ihm, weil das östliche Ufer, das war nicht so dicht besiedelt und das war meistens öde. Und ich glaube, die anderen Evangelien, die schreiben, der ist ein öden Ort und ein einsamen Ort gegangen. Wenn wir die Karte auch sehen, da sind auch gar nicht so viele Städte auf dem Ostufer. Und so wollte Jesus sich aus dem ganzen Trudel entfernen, mit seinen Jüngern beisammen sein. Und das Wort, er setzte sich dort mit seinen Jüngern, das spricht dafür, dass Jesus auch ein wenig seine Jünger belehren wollte. Denn im Judentum, die Rabbiner, die lehrten auch im Sitzen. Das heißt, wenn sie sich hingesetzt haben, dann hatten sie vor, das Volk zu belehren. Und so gehen wir davon aus, dass Jesus sich da entfernt hat an das andere Ufer, um mit den Jüngern ein wenig Ruhe zu haben, von den ganzen Menschenmassen sich ein bisschen entfernen, damit er die Jüngern über das Reich Gottes belehrt und unterrichtet. Nun, es kam aber ganz anders. Dieses ganze Volk, was Jesus nachzog, die waren auf einmal da. Und das heißt in Vers 5, da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus. Da sehen wir schon mal, dass Johannes ganz knapp erzählt und viele Details weglässt. Ich habe nachgeschaut in anderen Evangelien, da beschreiben die viele andere Sachen erstmal. Jesus sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und dann fängt eine lange Predigt an. Er heilt ihre Kranken und so weiter. Es geht den ganzen Tag so. Johannes schreibt einfach, hob Jesus seine Augen auf, irgendwann mal gegen Abend, dann hat er viel Volk gesehen, das zu ihm gekommen ist oder hier zu ihm kommt, in dieser Übersetzung. Aber Lukas 9, Vers 11, da heißt das, als die Menge das merkte, zogen sie ihm nach, auch über den See hinüber. Und er ließ sie zu sich und sprach zu ihnen vom Reich Gottes und machte gesund, die der Heilung bedürfen. Also Jesus hat wieder einen ganzen Tag Arbeit gehabt. Der war unter Leuten und Erst gegen Abend, heißt das, da hob Jesus seine Augen auf und sieht diese vielen Menschen, die schon den ganzen Tag bei ihm ausgeharrt haben, die vielleicht am selben Tag noch diesen Fußmarsch hinter sich gebracht haben. Und dann macht er sich Sorgen um ihr leibliches Wohl. Und wir lesen später, das waren 5000 Mann. In Matthäus heißt das 5000 Mann, ausgenommen Frauen und Kinder. Die Ausleger sagen, manche gehen bis an die 20.000 Leute, die anderen sagen, so, das müsste so ungefähr 10.000 bis 12.000 Leute sein. Auf jeden Fall, es waren mindestens 5000 Mann, die Jesus dazugehört haben, die um ihn waren. Und so blickt Jesus in diese Menge und sieht, die Leute sind hungrig, es wird Abend, die Gegend ist öde, die waren zwar in der Gegend von Bethsaida, ich glaube in Markus schreibt er, dass die nach Bethsaida gefahren sind. Ja, wo sollen die jetzt so viel zum Essen besorgen für die ganze Menge? Und dann spricht Jesus den Philippus an. Und da ist wieder ein bisschen unterschiedlich oder ein bisschen Unterschied zu anderen Evangelien. In anderen Evangelien wird berichtet, dass die Jünger von sich aus kamen und sagen, ja, wie sollen wir die Leute füttern? Aber Johannes wollte hier wahrscheinlich unterstreichen, dass Jesus eigentlich derjenige ist, der handelt. Der den Ton angibt. Und so spricht Jesus den Philippus, gerade Philippus, warum er gerade Philippus anspricht, vielleicht weil er aus dieser Gegend stammt, dass er den Dialekt oder die Sprache aus der Gegend, er stammt auch aus dieser Gegend, vielleicht deswegen, wissen wir aber nicht. Und dann fragt er ihn, wo kaufen wir das Brot, damit diese zu essen haben? Er stellt eine einfache Frage, Philippus, so, die Leute sind hungrig, die waren den ganzen Tag hier, lass uns jetzt Gedanken machen, wie wir die Leute satt bekommen. In Vers 6 heißt das, da schiebt Johannes wieder so einen erklärenden Satz dazwischen, da sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Jesus wusste ganz genau, was er tun will, aber er greift erstmal auf seine Jünger zurück, um einfach ihren Glauben zu prüfen. Und das war gar nicht ohne Grund. Wenn Sie vom halben Jahr erlebt haben, wie Jesus diesen kranken Mann, der 38 Jahre lang schon krank gewesen ist, geheilt hat und dass er in diesem halben Jahr, wo wir gelesen haben, dass er immer wieder die Kranken geheilt hat, dass er solche hervorragende oder solche große Wunder getan hat, da müssen die Jünger, würden wir so denken, da müssen die Jünger auch Jesus zutrauen, dass er die große Menge Leute satt bekommt. Er stellte einfach ihren Glauben, er wollte einfach ihnen vor Augen führen, wie weit sind sie eigentlich dabei, Jesus zu vertrauen. Was trauen sie eigentlich Jesus zu, nachdem sie das Ganze mit ihm erlebt haben? Was sehen wir da, was die Jünger zur Verfügung hatten? Philippus sagt, wir haben 200 Silbergroschen. Wahrscheinlich war das das Geld, was Judas mit gehabt hat, die Almosen, die sie bekommen haben. 200 Silbergroschen oder Dinare heißt in anderer Übersetzung, das war ja nicht viel Geld, zumindest nicht für 5000 Leute. Ein Silbergroschen war ungefähr ein Lohn eines Tagelöhners, also in dem ein Mensch an einem Tag verdient hat, also ungefähr für 200 Arbeitstage, konnte man dann nicht ganz so viel besorgen für das Geld. Und dann kommt aber ein anderer Jünger, ein Andreas, der Bruder des Simon Petrus, und er hat noch eine Idee. Und er sagt, hier ist ein Junge, ein Kind heißt das hier, ein Kind kann heißen entweder ein Knecht, es ist so vom Begriff her im Originaltext, könnte für einen Knecht gebraucht werden, aber könnte auch für einen jungen Knaben bedeuten. Auf jeden Fall, der Andreas, der kommt und der hat eine andere Idee und sagt, hier ist ein Kind, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Also Jesus spricht die Jünger an, lasst uns die Leute satt kriegen, und die Jünger, die schauen sich um und sehen nach ihren Möglichkeiten und die entdecken einfach 200 Silbergroschen und 5 Brote und 2 Fische. 5 Gerstenbrote, das war das Brot der Armen, also das war nichts Außergewöhnliches. Das waren so Fladenbrote, wahrscheinlich so 30 cm im Durchmesser, vielleicht etwas kleiner. Und 2 Fische, das war auch so wahrscheinlich getrocknete Fische oder irgendwie eingelegte Fische im Salz, damit sie beim warmen Wetter nicht kaputt gehen. Das hat man als Zubrot genommen zum Brot, und so hat man dann in einfachen Verhältnissen seine Mahlzeiten gehabt. Auf jeden Fall, das war nur ein Jüngling oder ein Knecht, der für sich vielleicht für ein paar Tage was mitgenommen hat, aber für 5000 Leute war das auf keinen Fall genug. Und die Jünger, die müssen beide einsehen, dass das gar nichts ist für so viele Leute. Philippus sagt, es ist aber nicht genug, für das Geld Brot zu kaufen, damit jeder wenigstens ein bisschen bekommt. Und wir wollen ja die Leute satt bekommen. Er stellt sich hin, können wir nicht. Der Andreas, der hat zwar diese Idee, aber da stellt er selber auch fest, im Vers 9, aber was ist das für so viele? Vielleicht hat er sogar dabei gelächelt oder gelacht. Mensch, guck mal, diese Menge, diese paar Brote und ein paar Fische, das geht gar nicht. Jesus prüfte seine Jünger und er wollte ihnen einfach zeigen, welche Möglichkeiten haben sie als Menschen. Welche Fähigkeiten haben sie als Menschen? Unsere Möglichkeiten, irgendwas Großes zu machen, sind sehr, sehr begrenzt. Wer kennt die Situation nicht? Ein Freund, ein mir nahestehender Mensch leidet unheimlich unter einer Krankheit. Und dann sitze ich da und dann denke ich, ich will ihm doch irgendwie helfen. Wie ohnmächtig ist man da ist, oder? Also mir geht es oft so. Oder einer steckt in einer tiefen Not, ob das finanzieller Art oder er hat Schwierigkeiten in der Familie. Wie oft stehen wir da und wir müssen einfach einsehen, unsere Möglichkeiten, unsere Kräfte, die sind einfach nicht ausreichend. Wir können da nichts machen. Und so standen die beiden Jünger auch da und die müssten einfach einsehen, die müssten einfach zugeben, wir haben zwar Möglichkeiten, wir haben zwar bestimmte Ressourcen, die wir verwenden können, aber das reicht lange nicht. Wir müssen aber diesen Jüngern lassen, dass sie die Möglichkeiten, die sie hatten, die haben sie einfach wahrgenommen. Die haben einfach nicht gesagt, wir haben nichts, wir können nichts und wir werden nichts machen. Nein, wo Jesus sie anspricht, da sagt er, hier, da haben wir 200 Dinare, reicht nicht, aber ich habe das. Und der andere sagt, hier, der Junge hat ein paar Brote, ein paar Fische, können wir vielleicht verwenden, aber reicht auch nicht. Aber die haben das auch gesehen. Das Kleine, was sie hatten, das haben sie auch gesehen. Das haben sie auch, die waren auch bereit, das Jesus oder der Menge auch zur Verfügung zu stellen. Und Jesus macht aus diesem Wenigen ganz, ganz viel. Jesus weiß, was er tun will. Das haben wir schon im Vers 6 gelesen. Und im Vers 10 ergreift er Initiative und sagt, lasst die Leute sich lagern. Er nimmt die Jünger mit, damit die Jünger auch mitarbeiten. Und das ist das Wunderbare bei Jesu Wundern. Sehr oft, Jesus handelt nicht einfach irgendwas Mystisches, irgendwas, wo kein Mensch mit hineingezogen wird. Zum Beispiel den Blinden. Er spuckt auf die Erde, macht ein bisschen Brei, schmiert auf die Augen und dann sagt, wir gehen mal dahin wo ist er hingegangen, zum Teich, wasch dich und da wirst du gesund. Und hier sagt er den Jüngern, organisiert so, dass die Leute sich alle hinsetzen. In anderen Evangelien, das ist wieder ein Unterschied, die anderen beschreiben ganz genau, die haben sich hingesetzt in Reihen, je 50, je 100, so, dass dann eine gewisse Ordnung entsteht, dass man besser das Essen verteilen kann. Und so mussten die Jünger das organisieren. Die arbeiten eigentlich mit. Jesus will, dass wir auch nach seinen Anweisungen arbeiten. Auch wenn wir oft für uns nicht viel Möglichkeiten sehen, nicht viel Kraft sehen, was zu bewirken, aber genau das möchte Jesus. Dass wir einsehen, dass wir von uns aus nicht viel ausrichten können und dass wir auf seine Anweisungen angewiesen sind. Genau das will Jesus. Und das befolgen seine Jünger. Und Jesus macht hier nicht wieder bei der Schöpfung aus nichts. Bei der Schöpfung sagt er, es werde Licht, es werde Himmel und Erde. Aus nichts entstanden irgendwas. Jesus könnte hier genauso machen. Er könnte genauso sagen, die Silbergroschen, die lassen wir weg, die Fische und Brote, lasst den Jungen selber essen, ich mache euch was Außergewöhnliches. Nein, Jesus nimmt diese Brote, die dieser Jüngling oder auch Andreas ihm zur Verfügung gestellt hat. Jesus nimmt das Wenige, was die Jünger, was die Leute da hatten und macht daraus ganz was Großes. In Vers 11, Jesus nahm aber die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten. Desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Andere Evangelien beschreiben das auch wieder detaillierter. Jesus dankte für das Brot und gab das seinen Jüngern, damit sie das weiterverteilen. Da mussten die Jünger wieder mitarbeiten. Da müssen die Jünger wieder mit dabei sein. Die waren nicht ausgeschlossen aus diesem Wunder. Jesus nimmt das Wenige und macht ganz viel daraus. Was lernen wir daraus? Jesus möchte, dass wir das Wenige, was wir haben, die wenige Kraft, die Gott uns zur Verfügung gestellt hat, die Begabungen, die Fähigkeiten, die Gott uns zur Verfügung gestellt hat, und die sind oft sehr, sehr mangelhaft. Aber Jesus möchte das nehmen, was wir haben, und daraus ganz was Großes zu entwickeln. Das sehen wir in dieser Geschichte. Das Wenige, was der eine Junge hatte, hat Jesus, oder mit dem Wenigen hat Jesus 5000 Leute oder 5000 Männer plus Frauen und Kinder satt bekommen. Und da heißt das, er hat ihnen das Brot gegeben, die Fische, die konnten essen, so viel sie wollten. Als ich jünger war, habe ich in meinen jungen Jahren die Geschichte gelesen und dann habe ich immer gedacht, warum hat die Bibel nicht immer so so Doppelseiten, was man hinter Kulissen reinschauen kann. Wie war das eigentlich? Das muss doch irgendwie sich vermehren. Er bricht ab und dann wird das wieder groß oder was? Aber Johannes, wieder in seiner Sachlichkeit, er schreibt einfach nicht, wie das passiert ist, sondern das, was Jesus getan hat. Dass er das einfach machen kann. Und dass das einfach eine Tatsache ist. Jesus vermehrt das Brot. Ja, es bleibt sogar über. Und da lässt er wieder die Jünger mitarbeiten und sagt, sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da müssen wieder die Jünger ran, müssen wieder bei diesem Wunder mitwirken, mitarbeiten. Da haben sie die Brocken eingesammelt und da haben sie noch 12 Körbe mit dem übrig gebliebenen voll bekommen. Warum 12 Körbe? Ich vermute, weil das 12 Apostel waren, damit jeder auch seine Lehre daraus ziehen kann, damit jeder auch belehrt wird, jeder mit seinem Korb, dann sieht er, was Jesus eigentlich machen kann. Das, was sie am Anfang gefragt hat, ja, lass uns die Leute satt bekommen, wo kaufen wir das Brot? Die Jünger, ja, können wir nicht. Und jetzt hat jeder seinen Korb in der Hand, da hat er gesehen, ja, Jesus kann das. Da brauchen wir nicht die 200 Silbergroschen. Wir bräuchten auch nicht mal das Brot. Aber selbst an diesen 5 Broten kann Jesus wirklich so viele Leute satt bekommen. 12 Körbe voll. Und am Ende, Verse 14 und 15, da kommt eine Versuchung auf Jesus zu. Aber auch auf seine Jünger. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. Nun, die Menschen haben offensichtlich mitbekommen, was da passiert ist. Keiner hat Brot dabei, auf einmal wird Brot verteilt und die werden alle satt. Und das schmeckt wahrscheinlich auch noch. Es kann sein, dass manch einer Jude saß dabei, aß das Brot und er hat sich an die Geschichten in der Wüstenwanderung erinnert. Dass Mose oder Gott das Volk 40 Jahre lang einfach vom Himmel einfach so ernährt hat. Da kamen sie jeden Morgen raus, da war eine Schicht Manna auf den Feldern, da brauchten sie nur einsammeln und sich satt essen. Vielleicht haben sie daran gedacht, weil sie sagten anschließend, das ist wahrlich der Prophet, der kommen sollte. Und dieser Spruch, der stammt aus, also der stammt von Mose, dass Mose selbst zu dem Volk spricht, in 5. Mose 18, Vers 15, einen Propheten wie mich wird Gott unter euch erwecken. Auf den sollt ihr hören. Und die Juden erinnerten sich an diesen Spruch. Die Juden sehen, was hier passiert ist. Und dann denken sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Das ist der Messias. Das ist unser Erlöser, auf den wir so lange gewartet haben. Nur die haben diesen Erlöser, diesen Messias, nicht so verstanden, wie er eigentlich ist, wozu er eigentlich gekommen ist. In Vers 15, als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er. Jesus merkte einfach ihre Beweggründe, ihre Gedanken. Was dachten sie sich alles dabei? Was haben sie sich gerade gewünscht? Die wollten einfach Jesus zum König machen. Dass Jesus endlich sie von der Knechtschaft oder von den Römern befreit und ihr König wird. Vielleicht, dass sie auch immer genug zum Essen haben. Jesus durchschaute einfach ihre Gedanken und Jesus ist nicht dafür gekommen, um ein politischer Heiland zu werden oder politischer Messias zu werden. Er kommt noch. Aber damals kam er nicht, um politisch für das Volk Israel zu kämpfen, sondern er kam, um die Menschen aus der Knechtschaft der Sünde zu befreien. Und dann heißt das hier, Jesus entwich auf einen Berg, er ganz allein. Markus 6 fügt noch hinzu, er ging dahin allein zum Beten. Markus 6, 46. Als er sie fortgeschickt hatte, ging er hin auf einen Berg, um zu beten. Das war mit Sicherheit für Jesus sehr verlockend. Jetzt steht eine Masse von Menschen, 5000 Männer, und die sind sich einig, Jesus mitzunehmen, mit ihm nach Jerusalem einen großen Umsturz zu machen, ihn zum König zu machen. Als Mensch ist das vielleicht für viele sehr verlockend gewesen. Und ich denke für Jesus auch, weil er entzieht sich dieser Situation, geht auf einen Berg, geht vor seinem himmlischen Vater auf die Knie und betet. Da holt er sich die Kraft. Nicht die Menge der Menschen, sondern sein himmlischer Vater. Wenn wir in eine Versuchung hineingeraten, in einer Verlockung, was machen wir da? Lass uns hier von Jesus lernen. Jesus entwich der Menge, er geht in einen einsamen Ort, wo er eins zu eins mit seinem himmlischen Vater sprechen kann. Und da holt er sich die Kraft. In der direkten Beziehung, in der direkten Gemeinschaft mit Gott. Nun, die Jünger schickt er wieder über den See hinüber auf das andere Ende. Da sind die Verse 16 bis 21, die lese ich. 16 bis 21. Am Abend aber gingen seine Jünger hinab an den See, stiegen in ein Boot und fuhren über den See nach Kapernaum. Und es war schon finster geworden und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Und der See wurde aufgewühlt von einem starken Wind. Als sie nun etwa eine Stunde gerudert hatten, sahen sie Jesus auf dem See gehen und nah an das Boot kommen. Und sie fürchteten sich. Er aber sprach zu ihnen, ich bin's, fürchtet euch nicht. Da wollten sie ihn ins Boot nehmen und sogleich war das Boot am Land, wohin sie fahren wollten. Am Abend, das heißt nach der Speisung der 5000, da ging der Jünger in das Boot und fuhren an die andere Seite. In anderen Evangelien wiederum, das wird berichtet, dass Jesus sich dazu gedrängt hat, dass sie in das Boot steigen und einfach verschwinden. Weil Jesus merkte schon die Gedanken der Menschen, dass sie jetzt versuchen werden, da irgendwie aus dieser Geschichte was Großes zu machen. Und da sorgt schon Jesus vor und sagt zu den Jüngern, fahrt hinüber. Und er selbst ging auf einen Berg, um Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater zu haben. Und so stiegen die Jünger in das Boot und ruderten los. Ja, und das war schon finster geworden und Jesus ist noch nicht zu ihnen gekommen. Das ist wieder so ein erklärender Satz von Johannes. Ja, Jesus war noch nicht bei ihnen und die waren gerudert und die waren etwa eine Stunde unterwegs. Oder andere Übersetzung sagt etwa 25 bis 30 Stadien, das sind circa 4,5 bis 5 Kilometer weit gerudert. Und die waren in anderen Evangelien, heißt das auch wiederum, die waren mitten auf dem See. Und das Meer war sehr aufgewühlt. Es heißt auch bei Matthäus, glaube ich, der Wind stand ihnen gegen. Und in anderen Evangelien wird wieder berichtet, wo Jesus kommt und Petrus geht auf dem Wasser. Das lässt alles Johannes weg. Er berichtet einfach, dass Jesus zu ihnen kommt, und zwar nicht so spät. Und da sehen sie auf einmal Jesus auf sie zukommen und nah an das Boot kommen, heißt das hier. Oder in anderen Evangelien heißt das, er wollte, als ob vorbeigehen. Und hier heißt das, ja, er ging dann auf sie zu. Ja, und die fürchteten sich. Das ist, denke ich, verständlich für uns alle. Wenn wir in so einem Boot sitzen und alles hoher Wellengang, und dann geht auf einmal ein Mensch entgegen jedem physischen Gesetz auf dem Wasser. Die anderen Evangelisten berichten und sagen, die dachten, das wäre ein Gespenst. Die fürchteten sich sehr. Das war ja auch verständlich. Nur wo Jesus zu ihnen dann kommt, spricht er sie an. Und zwar mit einem Satz: Ich bin's, fürchtet euch nicht. Und ich denke, in diesem Satz steckt sehr viel drin. Zum einen, er sagt, ich bin's, ich bin Jesus, der vor einer Stunde, vor zwei Stunden mit euch gewesen ist, erkennt ihr mich nicht. Zum anderen, dieses Ich bin's, das erinnert uns an die Geschichte, wo Moses vor dem brennenden Busch stand und er wusste nicht, was los ist. Er wusste, dass da was Außergewöhnliches passiert, weil das Feuer brennt und der Busch verbrennt nicht. Und da stellt sich Gott ihm vor. Ich bin, der ich bin. Oder ich werde sein, der ich sein werde. So ein ähnlicher Satz. Jesus sagt, ich bin's. Davor in Kapitel 5 wollte Jesus mit allem Nachdruck den Juden ans Herz legen, dass er der Sohn Gottes ist, dass er selbst Gott ist. Und hier sagt er zu den Jüngern, ich bin's. Jesus ging auf dem Wasser. Ihm war jedes physische Gesetz unterordnet. Der ist Gott, der ist Schöpfer. Er sagt, ich bin's. Und dann sagt er die berühmten Worte, die wir immer wieder im Neuen Testament lesen, bis in die Offenbarung hinein. Fürchtet euch nicht. Jedes Mal, wo Gott Menschen begegnet, im Neuen Testament, da lesen wir jedes Mal, sagt Gott oder der Engel, oder in welcher Gestalt Gott auch den Menschen erscheint, er sagt, fürchtet euch nicht. Diesen beruhigenden Satz, diesen Satz, der einem Trost gibt. Und im letzten Vers 21, da geschieht das nächste Wunder. Da wollten sie ihn ins Boot nehmen, und sogleich war das Boot am Land, wohin sie fahren wollten. Matthäus heißt, die waren mitten auf dem See. Ich glaube nicht, dass sie sich so lange unterhalten haben und die anderen 11 dann weitergerudert haben, bis sie kurz vorm Ufer waren. Aber hier heißt das einfach knapp. Und sie waren plötzlich da, wo sie hin wollten. Und Johannes macht auch keine große Geschichte daraus. Jesus ist dabei, sie sind sofort da, wo sie hin wollten. Zusammenfassend möchte ich uns heute einige Gedanken mitgeben, die wir aus diesem Text lernen können. Zum einen, wir müssen lernen, zugeben, dass unsere Möglichkeiten, was Großes zu tun, sind sehr, sehr begrenzt, weil wir einfach Menschen sind, weil wir einfach sündige Menschen sind. Wir haben Fähigkeiten, wir haben Gaben, aber sind sehr begrenzt. Unsere Kraft allein bringt uns nicht weit. Nicht im Reich Gottes. Wir können vielleicht Häuser bauen, wir können vielleicht Häuser kaputt machen, aber im Reich Gottes sind wir sehr, sehr auf die Hilfe Gottes angewiesen. Aber das Wenige, was wir haben, möchte Jesus benutzen, um ganz was Großes daraus zu machen. Denken wir an die 5 kleine Brote und 5000 Mann, die Jesus damit satt bekommen hat. Nur weil der Junge einfach bereit war, diese Brote Jesus zu geben. Lasst uns von diesem Jungen, von diesen Jüngern zu lernen, damit wir das, was wir haben, in dem Reich Gottes, Gott zur Verfügung stellen. Nicht sagen, ich kann nichts, ich will nichts, ich werde nichts machen. Das geht nicht. Jesus will jede Kleinigkeit. Wenn wir dieses Verhältnis sehen, 5 kleine Brote, das sind 30 Zentimeter und übereinander gestapelt so viel Brot, das reicht noch nicht mal für uns. Wir sitzen vielleicht hier 45, 50 Leute. Da werden wir nicht mehr satt. Er hat 5000 Leute gefüttert. Jede kleine Fähigkeit, jede kleine Gabe, die wir bekommen haben, die will Jesus verwenden. Und wenn wir im Glauben ihm das anvertrauen, wird er Großes daraus machen. Das andere, wenn wir in Versuchung geraten, sollten wir auch so wie Jesus fliehen in eine einsame Stätte, fliehen zu Gott, in eine innige Gemeinschaft mit Gott im Gebet, damit wir da den Sieg erringen. Und ohne Jesus sind die Stürme des Lebens für uns zu heftig. Bleib bei Jesus. Bleib in seiner Nähe. Trau ihm zu. Er wird uns über jeden Sturm oder aus jedem Sturm retten. Amen.